Hallo und herzlich willkommen zur Folge 83 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, so ein bisschen fühlt man sich wie im Film Und täglich grüßt das Murmeltier. Wenn man so auf die Aue-Saison guckt, gemeinsam mit euch wollen wir das jetzt tun. Wir sind heute wieder zu dritt. Tobi ist dabei. Hallo, Tobi.
Hi.
Und der Martin ist dabei. Hallo, Martin.
Hallo.
Und ich darf auch mal wieder mit dabei sein. Und ja, Martin, Und täglich grüßt das Murmeltier, kennst du als Film?
Ja, es heißt ja Greyhound Day auf Englisch und ich finde...
Kurz beschreiben, worum es geht?
Ja, es geht darum, dass ein Journalist jeden Tag wieder aufwacht und dann von einem Event berichtet. Es geht ja dann ja auch um die Murmeltiere, die brüten oder was, oder die kommen nach dem Winter wieder. Also er ist dann halt in so einer Zeitschleife gefangen und ja, das ist ja so ein bisschen die Idee des Films und deshalb ist das ja auch so synonym für einen sich immer wieder wiederholenden Ablauf und genau, das fängt dann jeden Morgen mit dem Bild an, dass er seinen Wecker halt sieht.
Genau. Und immer wieder den gleichen Tag erlebt mit allen seinen Begebenheiten. Und übertragen auf ja die Auer-Saison ist es dann halt, dass wir von Spieltag zu Spieltag und von Wochenende zu Wochenende und jetzt sogar bei den englischen Wochen sogar alle drei Tage immer wiederholt den gleichen Spielverlauf und das gleiche Ergebnis irgendwie sehen. Tobias, so eine Phase schon mal erlebt, wo man so gefühlt die Spiele beherrscht und trotzdem keine Punkte holt?
Ja, glaube ich schon häufiger. Also das ist ja so manchmal so ein bisschen phasenweise. Das war ja auch unter Timo Roster teilweise so, gut unter Pavel Dotschew auch phasenweise, jetzt vielleicht nicht bei seiner letzten Anstellung. Aber wir können uns heute ja auch mal die Gründe ansehen, warum es eigentlich immer wieder so täglich grüßt das Murmeltier-Vibes hat. Da gibt es nämlich tatsächlich auch gute Gründe dafür.
Sehr gut, dann schauen wir uns die doch mal an und ich will mal weg von Niederlagen kommen, sondern mit was Positivem beginnen, denn das gab es auch in den letzten zwei bis drei Wochen, wo wir jetzt nicht aufgenommen haben. Wir haben im Sachsenpokal in der Nähe von Leipzig, deiner Heimat, gespielt, Tobias. Taucha, gegen die SK Taucha. Du warst da, berichte doch mal davon.
Ja, also Taucha, das ist ja so, ich bin da halt von meinem Viertel losgefahren, wusste gar nicht, dass es von dort eine Direktverbindung gibt nach Taucha. Ich glaube, ich habe dann dort die 2 genommen und bin dann halt so eine halbe, dreiviertel Stunde gefahren und dann sind wir dann dort, da habe ich schon ganz, ganz viele Aue-Fans auch in der Bahn getroffen, wir sind dann ja über die Eisenbahnstraße gefahren. Und das Wetter war ganz gut, also die Leute in Taucha waren, glaube ich, alle ein bisschen überfordert mit ihren Luftballons, die sind nicht alle zerplatzt. Dann hat mich so eine infame Wespe gestochen, noch bevor ich reingegangen bin. Das hat echt weh, vor allen Dingen dieses doofe Vieh, das hatte sich einfach auf meine Jacke gesetzt und ich wollte gerade irgendwas abklopfen und da hat mich das einfach gestochen. So.
Das sind diese scheiß Schwarz-Gelben halt immer, ne?
Ja, genau. Keine Ahnung, aber ich glaube, Wespen sterben nicht, nachdem sie dich gestochen haben. Ich glaube, das sind nur Bienen, die sterben. So, aber da gibt's ja auch diese lustige Geschichte, wo wir bei diesem Jugendspiel waren. Ich glaube, Dortmund gegen Schalke war das, wo uns auch irgendwie eine Horde von Bienen angegriffen hat. Aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her.
Sieben Jahre,
genau.
Und wie es erzählt vom Krieg.
Ja, genau. Und noch definitiv, aber Taucha hat ja das wirklich ganz süß vorbereitet und haben sich auch wirklich ganz, ganz viel Mühe gegeben. Was ich bloß ein bisschen ätzend fand, sie haben dort irgendwie den Kindern den Megafon gegeben und die haben den ganzen Tag irgendeinen Scheiß in dieses Megafon erzählt. Also ich stand ja wirklich mehrfach kurz davor, denen dieses Megafon wegzunehmen.
Das hätte ich gern gesehen.
Na, und dann hatten die auch noch eine Trommel und das war ja dann noch viel, viel ätzender. Und
die Ultras von denen.
Ja, die Ultras, also die U10 Ultras von denen. Und aber der Platz war eigentlich auch in einem ganz guten Zustand. Es war richtig schönes Wetter und ich muss mal sagen, Taucha war jetzt auch gar nicht mehr so schlecht, muss man ehrlicherweise sagen. Also gut, man hat auch gemerkt, die haben nach 60 Minuten aufgegeben und da sind sie bloß noch nebenher gelaufen. Aber gerade am Anfang hatten die durch einen ganz schnellen Spieler vorne, der wahrscheinlich afrikanische Wurzeln hat, sozusagen immer wieder so 2, 3 für den Landesligisten gute Chancen. Und am Ende des Tages hatte Aue das ja auch ganz souverän runtergespielt. Also das war ja nie irgendwie in Gefahr. Und man musste sich da auch nie Sorgen machen. Also das war jetzt nicht so, also man hört das ja auch gleich in den Interviews. Sie haben mal geschnuppert an einem Tor, aber es war allerdings jetzt nicht so, dass man jetzt sagen könnte, dass sie sich da jetzt so große Chancen herausgespielt hätten. Genau. Und wie gesagt, also wir haben ja, glaube ich, auch 5-0 gewonnen, genau. Und das war jetzt so ein bisschen, also es war jetzt keine große Leistung, sag ich jetzt mal. Ich meine, wir haben durch Schmid getroffen, durch Fallmann, der wirklich echt geil getroffen hatte, durch Mika Klausen, durch Stefaniak und durch Berilla. Also alles in allem ist das dann ja auch so der Pflichtsieg gewesen, den man, glaube ich, auch erwarten kann gegen den Landesligisten, die einen Tag später dann noch wieder arbeiten gehen.
Genau, also ein recht solider Sieg. Man hätte sich natürlich auch so ein bisschen Selbstvertrauen holen können. Hat man jetzt, sagen wir mal, dass auch 5 verschiedene Spieler getroffen hat und dann doch auch relativ locker auch in die nächste Runde einziehen konnte. Du hast nach dem Spiel mit zum Beispiel Luis Lord sprechen können. Hören wir da doch mal rein.
Luis Lord, herzlich willkommen in Taucher. Wir haben jetzt 5-0 gewonnen. Was ist deine Stimmung zum Spiel?
Ja, wir haben es gut gemacht, wir haben nichts anbrennen lassen. Tolle Gastgeber haben wir gehabt, das muss ich auf jeden Fall auch lobend erwähnen. Und habe mich gefreut, dass wir so stabil waren, auch wenn sie mal geschnuppert haben, weil das haben sie auf jeden Fall, sie haben es gut gemacht in meinen Augen. Haben wir es souverän runtergespielt, so wie es eigentlich auch sein muss.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist kein gewöhnlicher Landesligist. Ich glaube, wir haben auch früher relativ viele Ex-Profis dabei gehabt. Ist eher so ein ekliger Landesligist für einen Drittligisten, oder?
Ja, jetzt kann man so ein bisschen die Debatte aufmachen, ob es besser ist, wenn sie Fußball spielen wollen oder nicht.
Ja, das stimmt.
Ich sag, das ist wahrscheinlich ein Mittelweg immer der richtige, zumindest für den, sag ich mal, Liga-Schwächeren. Welcheren Part aber nee, also Kompliment an die Mannschaft.
Auf jeden Fall. Du bist heute dein erstes reguläres Spiel in der Startelf. Wie war es für dich?
Ja, schön. Also gerne öfter.
Eine abschließende Frage. Du bist ja eigentlich als Nummer 3er in die Saison gestartet. Du darfst dich gerne korrigieren. Wie ist es denn jetzt auf einmal die Nummer 2 zu sein und jetzt hier in diesem Spiel als die Nummer 1 auf einmal zu sein?
Ja, also ich bin als Nummer 3 gestartet, aber so wie das im Fußball ist, es passieren unfassbar viele Dinge, die jetzt natürlich mit der Verletzung von Max, der hoffentlich eine gute Genesung hat weiterhin, dem wünsche ich nur das Beste, ist ein feiner Junge und ja, es ist einen Freud, es ist anderen Leid, oftmals im Sport und aber wie gesagt, ich drücke ihm die Daumen, dass er schnell wieder fit wird.
Mensch, bist ein echt cooler Sportsmann, Luis. Alles Gute.
Ja, ebenso.
Ja, doch ein recht sympathischer Typ, Tobias, oder? Wahrscheinlich auch so, wie er rüberkam, ist er auch. Also keiner, der sich in den Mittelpunkt stellt und im Gegenteil, der dann auch nochmal den Gastgeber sich bedankt und dem eigentlichen Konkurrenten Max Uhlich dann nur das Beste wünscht. Cooler Typ, oder?
Auf jeden Fall. Und man hat natürlich auch gemerkt, dass das halt auch ein cleverer Spieler ist. Also so, wie er sich artikuliert und also auch wie sein gesamtes Auftreten ist. Also es ist halt auch keiner, der jetzt nur den Fußball braucht, um Geld zu verdienen. Also der könnte sich auch gegebenenfalls auch in der freien Wirtschaft durchsetzen.
Ja.
Das ist sehr nett von dir gesagt.
Gut, wird jetzt dann wahrscheinlich ja auch noch die anderen oder die nächsten Sachsen-Pokalspiele spielen. Ist ja auch eine schöne Chance für den zweiten Torwart, einfach mal ein bisschen Spielpraxis zu sammeln. Dann gab es noch ein zweites Interview, nämlich mit unserem Innenverteidiger Tristan Zobel.
Tristan Zobel, herzlich willkommen in Leipzig Taucher. Wie hat dir das Spiel gefallen?
Ja, gut, war nicht so einfach auf dem Platz und der Gegner tief gestanden, aber ich denke, wir haben einen guten Job gemacht, haben den Ball gut laufen lassen und auch dementsprechend in der Höhe auch verdient gewonnen.
Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Du bist jetzt ja schon eine ganze Weile im Erzgebirge. Wie gefällt dir das Erzgebirge und was sagst du auch zum Saisonstart?
Ja, also im Erzgebirge gefällt es mir gut. Ist natürlich was ganz anderes als da, wo ich herkomme, aber sehr gut. Und die Mannschaft hat es mir auch extrem leicht gemacht, mich einzuleben. Und ja, der Saisonstart ein bisschen unglücklich verlaufen mit Rostock, wo wir den Elfmeter verschießen, wo wir in Ulm die Tore nicht machen, weil wir da 200-300%ige haben. So wäre es, hätten wir eine andere Punktzahl, aber jetzt nach dem Saarbrücken-Spiel war das eine gute Reaktion hier im Pokal und darauf lässt sich aufbauen und dann holen wir 3 Punkte gegen Viktoria.
Auf jeden Fall. Was ich mich endlich mal freue, wir haben seit Jahren endlich wieder mal einen großen Innenverteidiger. Wie groß bist du? 1,85 Meter, 1,90
Meter? 1,94, 95.
Dafür bist du aber übelst wendig, ist mir aufgefallen.
Ja, ich glaube, daran kann man noch arbeiten mit meiner Hüftbeweglichkeit, aber ja, ich denke, es ist soweit ganz gut.
Alles klar, ich wünsche dir eine schöne Heimfahrt, Tristan.
Ja, danke schön.
Danke, ciao.
gleich mal umschmeichelt, dann das wird er wahrscheinlich auch nicht so häufig in Interviews hören. Ja, aber auch ein guter Typ vor Ort, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ein sehr sympathischer Spieler, wirklich auch sehr, also wirklich sehr, sehr nahbar, sag ich jetzt auch mal. Ich meine, mir ist aufgefallen, der ist auch erst 21 und also noch ein richtig, richtig junger Mann, eigentlich fast noch ein Jugendlicher, also ein alter Jugendlicher. Und der aber, glaube ich, also der wirklich da auch ein gutes Spiel gemacht hat. Also klar, dieser Abderrahim von SG Taucher 99, der ist dem halt ein paar Mal weggelaufen, aber das war auch so ein kleiner Usain Bolt. Also bis auf schnell laufen kann der halt auch nicht so viel fußballerisch gesehen.
Sehr gut. Also was auf jeden Fall auch sehr interessant ist, dass er ja auch nur ausgeliehen ist. Also dass ja das so eine Entwicklungsstufe jetzt hier für ihn ist, dass er dann, letzte Saison war er aber Kapitän beim SC Paderborn 2 und hat die Regionalliga dann gespielt. Und jetzt ist es wahrscheinlich so seine Chance, so ein bisschen Erfahrung im Profifußball zu sammeln und sich dann ja auch vielleicht langfristig beim SCP dann in der zweiten Liga durchzusetzen, was man ihm dann ja auch nur wünschen kann.
Ja, hat sich auch festgespielt jetzt in diesem Innenverteidiger-Duo mit Ryan Malone. Gut, wir sind in der nächsten Runde, das ist das Wichtigste. Und diese nächste Sachsenpokalrunde wurde auch schon ausgelost. Und in gut, ein bisschen mehr als 2 Wochen sind wir dann auch wieder in der Nähe von Taucher bei. Wisst ihr, gegen wen wir spielen?
Das ist so ein bisschen südlich von Taucher, ne? Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Borsdorf.
Der SV, genau. Wir spielen gegen den SV Panitz-Borsdorf von 1920. Abgekürzt, Tobias?
Nee, sag mal.
Pabo. Sie nennen sich Pabo. Selbst Pabo. Also wenn man sie googelt, beziehungsweise auf Facebook folgt, dann nennen sie sich nur Pabo. Panitz-Borsdorf spielen in der Sachsenklasse, also nochmal eine Liga tiefer im Vergleich zu Taucher und sind wirklich nur 4 Kilometer von Taucher entfernt. Also eigentlich können die Aue-Fans sozusagen den gleichen Weg dann wieder hinnehmen. Wenn dann am 11. Oktober, Samstag, 14 Uhr dort wieder gespielt wird. Genau. Bist du wieder vor Ort dabei?
Ja, ich denke, also ich kenne ja auch Borsdorf schon, weil früher meine Eltern in Zwenfurt, das ist so ein Nachbardorf von Borsdorf, einen Garten hatten. Und das war sozusagen, und Borsdorf ist ja so für Zwenfurt, so aus New York, sag ich jetzt mal. Also ja. Und da konntest du immer ganz gut mit dem Fahrrad hinfahren und da war auch mal was los. Das war nicht so, das so, weil Zwenfurt ist ja einfach nur so ein Dorf mit so ganz alten Bauernhäusern, so ein paar eine Einfamilienhaussiedlung und halt diesen Gärten.
Ja, auf jeden Fall müssen wir aufpassen, denn bei Pabo spielt ein gewisser Kane mit, nicht Harry Kane, sondern Tristan Kane Hanschmann, habe ich rausgesucht. Tristan Kane Hanschmann hat zuletzt jetzt ein Tor aufgeschossen. Kommt von der SG Taucher, vor 2 Jahren gewechselt. Mein Auge drauf haben, Tristan Kane Hanschmann bei Pabo, dann im Sachsenpokal. Aber ich glaube, brauchen wir nicht groß zu diskutieren. Alles andere als ein klarer Sieg kommt hier nicht in Frage. Von Tristan Zobel haben wir gehört, war ganz happy, natürlich weiterzukommen und mit dieser guten Stimmung ins nächste Spiel zu gehen. Und das nächste Spiel für Aue war dann das Heimspiel gegen Viktoria Köln. Vor 7.400 Zuschauenden ist dann aber das Spiel dann in die Hose gegangen, nach einem ähnlichen Verlauf wie dann die nächsten folgenden Spiele auch. Man hat gut begonnen, macht die Tore nicht und verliert dann doch recht deutlich mit 3:0. Martin, du warst vor Ort. Kannst du von vor Ort etwas berichten?
Ja, ich glaube, das war für ein Samstagspiel wieder ziemlich voll. Also ich glaube auch, dass die Zuschauer sind ja auf jeden Fall aktuell da. Und man ist dann ja ein bisschen unglücklich auch in Rückstand geraten. Also man war ja durchaus am Anfang auch eine gute Mannschaft, Doppelschlag, 44 Minuten machen sie dann das 2:0 kurz vor der Pause, ist natürlich einfach selten dämlich und das 3:0, das war dann ja kurz vor Schluss, da war das Spiel ja im Prinzip schon gelaufen und ja, es zieht sich ja auch so ein bisschen durch die ganze Saison, dass man einfach sehr viele Chancen auch erspielt und dann vorne die Dinger nicht macht und ja, ich würde jetzt auch mal vorschlagen, dass wir dann mal direkt reinhören, was Yannick Ehlers zum Spiel zu sagen hat.
Yannick Ehlers, ich glaube, das haben wir uns heute alle anders vorgestellt. Wahrscheinlich muss man schon vor dem Toren von Viktoria Köln in Führung gehen, oder wie siehst du das? Ja, definitiv. Also ich glaube, ersten 15, 20 Minuten hatten wir auf jeden Fall die Chancen dazu. Und dann wirst du halt leider hart bestraft. Ja, das, ich finde eigentlich, das 1-0 fällt eigentlich aus dem Nichts. Viktoria hatte bis dahin kaum irgendwas kreiert oder so. Wir hatten viele Chancen rausgespielt eigentlich. In der Liga wird halt knallhart bestraft dafür, wenn du vorne Dinge nicht machst und hinten bekommst. Und dann bekommst du zum 2-0 so ein Eiertor, wirst irgendwie reingerammt. Und das ist eben halt das Quäntchen Glück, was die eben halt heute auf der Seite hatten und wir nicht. Und dann wird es halt schwer, ein 2-0 aufzuholen gegen Viktoria, die auch keine schlechte Mannschaft ist. Und dann laufen wir wieder am Rückstand hinterher und ja, gucken uns am Ende wieder an und verlieren hier 3-0.
Im Pokal war man ja überzeugend. Wie erklärst du dir dann so eine Leistung heute?
Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Ich glaube, das ist ein, ja, du merkst halt den Klassenunterschied so zwischen 6. bzw. 7. Liga waren die, glaube ich, und 3. Liga so. Hier wird es halt knallhart bestraft. Wir müssen es halt ganz schnell abhaken und uns auf Mittwoch konzentrieren, weil da wird es nicht leichter in Cottbus. Und da müssen wir die Dinge halt machen. Und wenn wir sie, glaube ich, machen, dann wird auch Viktoria, hätten die sonst nichts gemacht, hätten wir vielleicht mit 1-0 in Führung gegangen, dann hätten wir das Spiel mehr unter Kontrolle. So läufst du halt im Rückstand leider wieder hinterher.
Auswärtsspiele sind auch ein gutes Stichwort. Es geht ja schon gegen Cottbus und gegen Osnabrück direkt weiter. Was erwartest du da?
Ja, Cottbus Mittwochabend. Ich glaube, das wird eine geile Atmosphäre. Das müssen wir aufsaugen. Wir müssen, ja, wie jedes Spiel eigentlich, darum kämpfen zu gewinnen, weil in der Liga kriegst du nichts geschenkt. Genau wie am Samstag in Osnabrück, ist auch ein geiles Stadion, geile Fans. Musst du auch kämpfen bis zum Schluss. Darum geht's in der Liga, um kämpfen, sonst gewinnst du keine Punkte. Und daran müssen wir ganz schnell wieder anknüpfen, zu kämpfen. Ansonsten haben wir es sehr schwer.
Wünsche ich viel Erfolg.
Dankeschön.
Ja, Jannik Ehlers, auch sympathischer Typ. Für mich auch so einer der Spieler der ersten 7 Spieltage, weil er so ein bisschen auch symptomatisch für die Ergebnisse für mich steht, nämlich dass er so in den ersten Metern oder bis zum 16ern immer, finde ich, überragende Aktionen hat und gute Ideen hat, aber dann verlassen ihn so ein bisschen die Ideen und die Kräfte, wenn es Richtung Tore schießen geht. Du hast ihn ja jetzt auch gesehen, Martin, bei den Spielen, hat ja auch fast immer von Anfang an gespielt. Wie findest du Jannik Ehlers?
Hat auf jeden Fall eine gute Präsenz, das fällt einem schon auf, der nimmt viel den Ball, der versucht viel irgendwie aufs Tor den Ball zu bringen auch und das gefällt mir halt auch gut und klar, die Qualität des Abschlusses ist nicht immer gut. Vielleicht hat er aber auch nicht das Niveau für die 3. Liga oder muss sich da nochmal dran gewöhnen. Klar, hat er in der Regionalliga sehr viel kurz und klein geschossen, aber 3. Liga ist halt nochmal was anderes. Und für mich wäre es das andere Beispiel, wo man auch aus der Regionalliga zur 3. Liga jetzt keine Vorhersage treffen kann, ist Erik Weinhauer. Da hat ja auch jeder gedacht, er hat vielleicht ein Riesenpotenzial, alles kurz und klein zu hacken, aber es hat ja bei ihm bisher auch noch nicht so richtig geklappt. Und da denke ich, ist dann Jannik schon der Spieler, der irgendwo aktuell die bessere Leistung bringt. Und war auch sehr angenehm, das Interview mit ihm. Und er hat sich dann ja auch hingestellt nach so einer Niederlage und überhaupt noch, ist dann noch professionell geblieben. Er meinte dann auch zu mir, ist ja auch so ein bisschen sein Job, jetzt was dazu zu sagen.
Mhm. Ja, coole Aktion auf jeden Fall, auch nach so einer deutlichen Niederlage. Nochmal fürs Mikrofon zu gehen. Diskutiert wurde auch nach dem Spiel so ein bisschen auch über die Reaktion der Fans. Tobias, hast du das mitbekommen, wie die Fans so auf die Niederlage auch im Stadion gerade reagiert haben?
Ich glaube, da war ja so ein bisschen Unverständnis, ja, glaube ich, auch vorhanden. Beziehungsweise, ja. Also einerseits Unverständnis, aber gleichzeitig haben sie ja auch in späteren Spielen dann ja auch wieder ganz, ganz viel Support gezeigt.
Genau, das war ja so ein bisschen, Martin, du warst ja vor Ort, kannst vielleicht so ein bisschen beschreiben, was im Nachgang so ein bisschen diskutiert wurde, war ja, dass die Fans, auch gerade die aktive Fanszene, die Ultras entsprechend weiter supportet haben und eher
ja,
die Mannschaft
also
auch gefeiert haben, obwohl es nach 3-0 stand.
Andersrum gesagt, ja.
Hat man das gespürt vor Ort tatsächlich und hat man so ein bisschen so die Kontroverse gemerkt, dass das einige nicht so gut fanden?
Also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe natürlich den Support bis zum Ende mitbekommen, aber dann muss ich ja runter in die Mixzone und dann sehe ich ja nicht normalerweise, wie die vor den Fans stehen oder so, aber in Cottbus danach ist es mir halt auch aufgefallen, wie lange es halt noch alles gedauert hat. Das hat halt schon länger gedauert als sonst, wo man dann vielleicht nur 1-2 Minuten vor den Fans steht. Das hat dann eher so 5 oder 10 Minuten vielleicht gedauert. Und klar, ich glaube, für den Kutten-Fan ist das teilweise dann nicht unbedingt verständlich, dass man dann sich bei einem 3-0 dann immer noch hinter die Mannschaft stellt. Und ja, selbst nach dem Osnabrück-Spiel gab es ja jetzt keine lauten Unmutsbekundungen aus dem Block. Also waren wahrscheinlich alle relativ schnell weg dieses Mal. Das fand ich schon einen Unterschied noch. Aber ja, also ich fand es jetzt, es ist ja keine schlechte Stimmung, zumindest im Stadion, die ist ja eher in den Kommentarspalten.
Ja, ja, das glaube ich auch. Und das freut mich tatsächlich auch an der aktuellen Situation, dass es dann doch Vielzahl an Fans gibt, die das honorieren, den Einsatz honorieren und auch die Spielidee honorieren und halt auch merken, dass die Mannschaft will und tut und Sachen versucht, nur halt das Ding nicht über die Linie will. Und es gab ja auch dann, glaube ich, sogar vereinsseitig nochmal so die Erklärung dazu, dass man sich wohl auch mit der aktiven Fanszene vorher offiziell zusammengesetzt hat vor der Saison, um so ein bisschen so den Rahmen auch abzustecken im Sinne neue Mannschaft, viele neue Spieler, die integriert werden müssen, um auch so ein bisschen die Erwartungshaltung entsprechend zu dämpfen und natürlich um Zusammenhalt zu bitten. Und gerade in Spielen, wo es nicht läuft, wird natürlich der Zusammenhalt viel, viel mehr gebraucht, als wenn es top läuft, weil dann hast du das ganze Stadion hinter dir. Deswegen fand ich es so grundsätzlich eine gute Reaktion, da auch als Fanszene zu reagieren und die Spieler zu motivieren, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und Ähnliches ist dann ja auch in Cottbus passiert.
Und fürs nächste Heimspiel wurde ja heute schon angekündigt, dass man sich schon um 1 Uhr einsingen will, was ja auch schon beachtlich ist, einfach, dass man sehr früh im Stadion sein soll.
Ja. Wir hätten die derbe Heimniederlage dann auch recht schnell abhaken können, weil es nämlich gleich direkt ein paar Tage später in die englische Woche ging und wir reisten einem Dienstagabend war es, glaube ich, Mittwochabend zu Energie nach Cottbus ins Stadion der Freundschaft und Torfolge, wisst ihr alle, relativ schnell 1-0 hinten, was schon mal wieder so ein Nackenschlag war, wo sich aber dann doch auch die Mannschaft sehr schnell berappelt hat nach einer Viertelstunde durch Julian Guthau. Schön rausgespieltes Tor, den Ausgleich macht, dann am Drücker ist, mal wieder das Tor nicht trifft einfach und auch nach der Halbzeit eigentlich sehr gut aus der Kabine wieder rauskommt, dann aber durch einen doch sehr, sehr glücklichen Elfmeter, oder es war eigentlich ja kein Elfmeter, kann man ja so sagen, durch Zigerci. Cottbus schießt das 2-1 und wir verlieren. Tobias, mega, mega unglücklich, oder?
Ja, es war wirklich mega unglücklich. Ich meine, der Zigerci hat das ja wirklich clever gemacht. Also er ist dann, also ich nehme wirklich an, der hat so ein bisschen dann den Halt verloren, nachdem er gehalten wurde, von Marvin Stefaniak. Aber im Grunde war es einfach auch kein Elfmeter. Also ich meine, er wird ja klar vor dem 16er gehalten. Und insofern mit dem 1-1 wären wir jetzt, glaube ich, auch fairer bedient gewesen. Aber halt, das ist halt Fußball. Also da zählen am Ende halt nur die nackten Fakten in Form von Toren.
Ja, Marvin Stefaniak hattest du, Martin, vorm Mikrofon bei dem Spiel. Hören wir doch auch direkt da mal rein.
Der hat es direkt einen Skandal genannt.
Marvin Stefaniak, du hast gerade schon bei den Kollegen gesagt, du findest es ein Skandal, dass der Elfmeter gepfiffen wurde.
Ja, ist absolut für mich nicht nachvollziehbar, geht gar nicht. Ich halte ihn klar außerhalb, ja, aber ich lasse sofort los, weil ich weiß, als Offensivspieler, wenn du über diese Linie bist, dass es halt dann Elfmeter gibt. Und deswegen bin ich sofort dort weggegangen, habe den Körperkontakt nicht mehr gesucht. Er macht es halt clever, aber das ist für mich nicht gut.
Du hast auch gerade die Verantwortung dafür auf deine Kappe genommen, finde ich stark von dir.
Wie bitte nochmal?
Die Verantwortung für die Niederlage.
Ja, letztendlich ist es ja meine Schuld. Also ich habe ja 2-1, wir haben 2-1 verloren. Ich habe den Elfmeter verschuldet, deswegen haben wir 2-1 verloren. Man kann das Spiel auch davor auseinandernehmen, aber das möchte ich nicht machen, weil, wie gesagt, ich war heute der Leidtragende leider. Wie gesagt, ich hab gerade auch bei vielen Interviews schon gesagt, das ist einfach, ich weiß gerade nicht, was ich für eine Prüfung vom lieben Herrn bekomme, aber wir müssen die, oder ich muss die definitiv meistern und deswegen wird's einfach für mich weitergehen, Kopf hoch und ja, wir werden schon unsere Punkte wiederholen.
Noch eine Frage zum Publikum. Du wurdest ja heute wieder ausgepfiffen. Ist das für dich eine Motivation oder?
Ja, das habe ich gar nicht für heute wahrgenommen. Unsere Fans waren heute lautstark unterwegs. Dafür wirklich Respekt. Danke, dass ihr da wart. Deswegen tut es mir auch vor allem weh, weil jeder, der mich kennt, weiß, was ich für ein Mensch bin. Und ich bin sehr dankbar, dass sie uns so tatkräftig unterstützt haben, auch mit den letzten Spielen, die einfach so schwierig waren. Deswegen, mir tut es einfach herzlich für die Mannschaft, für unsere Fans, für alle, die im Erzgebirge für uns sind. Und fehlen mir die Worte, weil dass dann im Derby so ein Spiel entschieden wird, ist es einfach für mich nicht nachvollziehbar.
Marvin Stefaniak, vielen Dank.
Dankeschön.
ja, bemerkenswertes Interview, wie ich finde, dass dann auch nach so einem Spiel und auch jetzt auch gerade, wenn man sich die anderen Spiele vorher anguckt, wo ja einfach Mami Stefanik jetzt auch dann einige Male keine so gute Figur gemacht hat, also gerade natürlich auch Rostock den Elfmeter verschossen, jetzt Elfmeter verschuldet. Tobias, dein Job ist es ja so ein bisschen in die Köpfe der Menschen hineinzugucken und zu interpretieren. Was muss man für ein Typ sein, dann auch nach so einem Spiel einfach auch vor einer Menge von Mikrofonen zu gehen und immer wieder dann sozusagen da Stellung zu nehmen, was ich sehr, 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 sehr großen Respekt davor habe, in so einer Situation, nach so einem Spiel unter so einem Druck stehend, sich dann einfach vor die Mikrofone zu stellen und trotzdem Rede und Antwort zu stehen.
Man muss vor allem eine sehr, sehr gereifte Person sein und eine in sich ruhende Person sein, um das einfach tun zu können. Also ich habe ja schon mal spaßeshalber wieder gesagt, also Marvin Stefaniak ist ja so der Justin Bieber des Erzgebirges. Das würde ich jetzt bestimmt nicht gerne hören, aber so ein bisschen jemand, der halt wirklich gereift ist, der, glaube ich, einfach auch über den Glauben wieder, ja, vielleicht auch ein Stück weit zurück in seine eigene Stabilität gefunden hat. Also von dahingehend ist das so, es ist halt jemand, der ist jetzt zum Führungsspieler aufgestiegen, sag ich jetzt mal. Ich meine, der Mann ist ja auch schon jetzt 30 Jahre alt, also gut, das ist immer noch jung, aber der hat, glaube ich, in den letzten 5, 6, 7 Jahren einfach eine enorme persönliche Entwicklung gemacht und ist deswegen und versteht sich jetzt auch als Führungsspieler. Das hat er ja auch mehrfach in Interviews und auch Behind-the-Scenes-Reden sozusagen ja auch deutlich gemacht.
Ich wollte generell nochmal was zu den Mixes und Interviews da sagen. Also ich fand das ja richtig krass in Cottbus, wie viel Leute da einfach Interviews führen. Also Lausitzer Rundschau, Niederlausitz aktuell oder wie heißen. Es gibt einfach so viele Medien, die da über Cottbus berichten. Das ist schon auch eine andere Interviewkultur als bei uns im Erzgebirge, wo es ja eigentlich meistens nur von den Zeitungen halt die beiden Kollegen sind. Und das ist schon krass auch so gewesen. Und also dieser EO-Ton ist ja auch dadurch entstanden, dass er der Lausitzer Rundschau quasi Skandal da in die Kamera getönt hat, und die haben das dann auch so ein bisschen komisch zusammengeschnitten, das müsst ihr euch mal angucken. Also eigentlich hatten sie mit ihm den besseren O-Ton, und am Ende fand ich es aber dann auch so schwach, wie sie das dann zusammengeschnitten haben, so ein bisschen. Aber generell ja, Mixzone-Interviews. Ich habe ja dann auch noch gegen Osnabrück eins geführt mit Mika Clausen, und das ist mir dann auch zum Beispiel ziemlich schwer gefallen an dem Tag, weil eigentlich wusste ich auch nicht so richtig, was ich ihn dann fragen soll, weil eigentlich ist man ja auch so nach so einer Leistung eigentlich auch als Fan so ein bisschen sprachlos.
Aber ich finde, es gehört natürlich auch zu einem gewissen Profitum dazu, dass man halt auch dann die Medien bedient. Das Ganze ist ein großes Medienspektakel. Und sind natürlich auch 11+ Auswechselspieler, genug Spieler, die dann halt sich auch mal so ein bisschen abwechseln können und sagen können, ja gut, heute musst du mal zur Presse und nicht schon wieder ich.
Ja, aber ich meine jetzt auch persönlich, zum Beispiel mit dem Interview mit Stefaniak bin ich sehr zufrieden, aber mit dem mit Mika Clausen eigentlich nicht. Also ich fand, geht immer besser, so.
Das bewerten wir dann beim Osnabrück-Spiel. Bist du denn zufrieden mit deinem Interview mit Julian Gultau?
Ja, mit dem habe ich mich ja auch unterhalten, dass ich auch mal in Halle studiert habe, und deshalb ja, ganz gut. Wobei, ich glaube, manchen Leuten hat dann auch die Frage so nicht so gefallen, wie fühlt sich das an? Aber im Endeffekt, du musst ja auch immer irgendwas stellen, wo der auch offen was drauf antworten kann. Der kann ja auch sagen, für mich gut und für die Mannschaft halt scheiße. So mehr oder weniger hat er das ja auch gesagt. Also Kritik ist da durchaus angebracht, aber ja, man sollte halt keine geschlossenen Fragen stellen. Das ist, glaube ich, das A und O.
Immer offene Fragen, alte Journalistenweisheit. Das Interview mit Julian Gultau.
Ja, Julian Gultau, heute dein erstes Tor für Aue. Auch ein wichtiges Tor. Wie fühlt sich das an?
Ja, nach dem Spiel jetzt nicht ganz so gut, wie es eigentlich hätte sein können. Klar, für mich persönlich cool, für cooler Einstand, aber ich hätte lieber kein Tor gemacht, wir hätten gewonnen.
Wie wichtig ist das jetzt für dich, dass der Knoten geplatzt ist?
Naja, für mich persönlich ist er eventuell geplatzt, aber ich will, dass die Mannschaft, dass der Knoten da platzt. Ich glaube, für uns ist wichtig einfach, dass wir das, was wir können, 90 Minuten auf den Platz kriegen und nicht immer nur anteilsmäßig paar Minuten, und das müssen wir auf jeden Fall schleunigst verändern.
Du hattest ja noch 2, 3 Chancen mehr. Ist das ärgerlich?
Definitiv. Ich glaube, der wird geblockt, der andere geht an Pfosten. Passt dann, glaube ich, auch ein bisschen zum Spielverlauf. Natürlich ärgerlich. Ja, müssen weitermachen.
Weitermachen ist ein gutes Stichwort. Was erwartest du gegen Osnabrück?
wird ein ähnlich ekliges Spiel. Ich glaube, Bremer Brücke spricht für sich selbst, auch ekliger Hexenkessel. Müssen versuchen, die Fans schnell ruhig zu machen, müssen unser Spiel von Anfang an aufdrücken und das mal über einen längeren Zeitraum als nur ein paar Minuten.
Wünsche ich viel Erfolg gegen Osnabrück.
Ja, Julian Guthau, gerade jetzt dann auch, ich glaube, gegen Viktoria Köln dann zum ersten Mal von Anfang an gespielt, jetzt gegen Energie dann auch wieder, ich glaube, auch so ein bisschen so hinter den Spitzen ist, glaube ich, so seine Position. Finde ich auch ganz, ganz wirksam auf jeden Fall in seiner Spielintention und auch ein schönes Tor gemacht, Tobias, in Cottbus, schön rausgespielt von Marvin Schifania, gut bedient, schlänzte ihn dann so ins lange Eck rein.
Auf jeden Fall, also ich meine, letztlich gesehen ist das ja auch so, der Guthau, der ist ja auch, glaube ich, ein wirklich cooler Neuzugang, muss man sagen. Also ich denke, das ist halt einer, der auch natürlich der natürlich auch das alles natürlich mega bereichern wird. Also genau.
Ja, also ich glaube, da können wir noch viel von ihm erwarten und sehen auf jeden Fall auch noch viel von ihm, wenn er denn toi 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 auch gesund bleibt.
Ich wollte noch was zum Cottbus-Spiel sagen.
Ja, okay.
Ich hatte wegen Pöller Wollitz fast meinen Zug verpasst, weil die Pressekonferenz schon sehr lange ging. Und ich bin mit dem Fahrrad halt vom Stadion zum Bahnhof gefahren und der letzte Zug fuhr um 22 Uhr und ich hatte jetzt nicht erwartet, dass die Leute da irgendwie so viele Nachfragen stellen in der Pressekonferenz. Also es war schon auch nochmal deutlich anders als bei anderen Spielen. Ich glaube, die Lausitzer Rundschau, die setzen da sehr stark drauf, dass sie irgendwie so ein Statement da schon von Pele Wollitz irgendwie noch dann bekommen. Und ja, dann bin ich auf jeden Fall muss ich dann da schnell weg. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr euch die Pressekonferenz angesehen? Er kam ja dann auch wieder vom Hundertsten ins Tausendste, Cottbus kein Geld, Aue kein Geld, deshalb ist es sowieso schwer, in die zweite Liga aufzusteigen. Also ich weiß halt auch nicht, wie der immer auf diese Exkurse so kommt.
Ja.
Der Mann ist ja auch schon 60. Also ich meine, das ist
glaube ich, halt einfach Pele.
Ja. Und er liefert ja größtenteils auch. Also ich meine, du hast ja fast jede Woche irgendeine Aussage von denen, wo sich dir da die Leute herrlich drüber aufregen.
Und er ist ja auch eine Ikone beim VfL Osnabrück.
Das stimmt.
Und das ist der Übergang dann direkt zum nächsten Auswärtsspiel. Bei schönstem Sommerwetter ging es, ist es Westfalen, Martin, Osnabrück?
Niedersachsen. Ist auf jeden Fall nicht Westfalen. Und es gibt ja noch eine große Kontroverse zwischen Osnabrück und Münster. Die streiten sich ja darum, wer die Friedensstadt ist, wo jetzt sozusagen der westfälische Frieden geschlossen wurde. Und die haben ja auch auf dem Rasen so ein Peace-Zeichen, seitdem Russland die Ukraine überfallen hat.
Ja.
Das stimmt, ja.
Das ist auch mir im Fernsehen wieder aufgefallen. Auf jeden Fall, auch da machen wir wieder ein Riesenspiel. Der angesprochene Julian Guthau kurz vor der Halbzeit trifft den Pfosten und es sind ja wirklich nur Zentimeter tatsächlich in dem Moment auch gewesen, der dann am Pfosten dafür gesorgt hätte, dass der Ball wieder rausspringt und eben nicht reinspringt, wo wir uns echt so eine super Halbzeit hätten vergeuden können. Man muss sich halt immer auch wieder vorstellen, ne? Wir spielen in Cottbus, wir spielen in Osnabrück, starke Gegner, die eine starke Saison spielen. Beherrschen die Gegner und machen einfach die Tore nicht. Und im Gegenteil, da kommen wir aus der Halbzeit raus, kriegen das 1-0, kriegen das 2-0 wieder durch einen fragwürdigen Elfmeter. Mika Klausen macht dann das 2-1, für mich eigentlich die Kopie des Cottbus-Tores, also wo einer rechts außen durchgeht, zurückspielt und einer in der Mitte steht frei und haut ihn rein. Aber es sollte nicht reichen, in der Nachspielzeit kriegen wir einen Konter und kriegen das 3-1. Da, Martin, warst du vor Ort mit unserem Kumpel Florian? Wie warst du denn da vor Ort?
Also es ist auf jeden Fall mal ganz anders, wenn man mal da nicht im Gästeblock ist. Ich finde den Gästeblock da schon ganz gut. Man sieht da auch gut von. Aber ich habe jetzt gedacht, als ich wir waren ja auf der Haupttribüne quasi mit den Presseplätzen, direkt auch auf der Mittellinie Höhe. Und ich habe gedacht, ich bin in einem anderen Stadion. Also so viel sieht man halt einfach nicht, wenn man dann mal dann im Heimbereich auch ist, dann sieht man irgendwie, wie das auch schön da gestaltet ist in der Kurve und so. Und mir ist auch einfach mal aufgefallen, beide haben ja lila-weiß als Farben, aber ich finde, beim VfL Osnabrück ist einfach lila viel mehr die Referenzfarbe. Da kommen viel mehr Leute in lila auch zum Spiel als bei uns, haben wir auch mal einen Gästeblock so verglichen. Nur als kleine Nebenbemerkung. Und ja, ansonsten ich finde es eigentlich echt ein schönes Stadion und es ist auch wichtig, dass es da, glaube ich, bleibt, weil man hat ja auch nicht oft so Stadien noch in Wohngebieten, also wo man einfach dann auch direkt in der Stadt ist. Und ja, aber es ist halt einfach an vielen Stellen komplett marode, das Stadion, ja.
Aber auf jeden Fall eine Empfehlung, wer da noch nicht war, auf jeden Fall im nächsten Jahr Immer eine gute Reise, sich mal so ein altes, traditionelles Stadion mal wieder anzutun. Finde ich auch richtig schön. Ja, vielleicht zum Spielverlauf, glaube ich, ein Knackpunkt war da auch der Elfmeter. Tobias, du hast ihn sicherlich gesehen. Was sagst du zum Handelfmeter? Ja,
das war auch kein Elfmeter, weil der wird ja ganz klar angeschossen und der Zobel, der dreht sich ja weg. Also wo soll er mit dem Arm hin?
Wo soll er hin mit dem Hand? Der Hand, habe ich auch gedacht.
Na, also der wird ja aus maximal 2 Metern angeschossen, also das war, und er bewegt sich auch noch weg, also das ist so, das ist wieder so ein sehr fragwürdiger Elfmeter.
Dreht sich auch noch mit dem Rücken ja dazu, ne, also wo du sagst, da kann man ja auch nicht jetzt eine bewusste Armhaltung irgendwie so forcieren, aber es ist ja nun mal auch die beschissene Handregel, die jetzt keiner mehr mittlerweile versteht. Ich bin mittlerweile soweit, also entweder man macht es wieder so wie früher, wo wirklich nur noch eine aktive Handbewegung wirklich ein Handelfmeter ist, oder man geht über, dass wirklich jegliches Handspiel einfach Elfmeter ist.
So ist es doch de facto, oder nicht?
Wahrscheinlich, ne? Ja. Aber regelmäßig wird es ja auch nicht gepfiffen. Ne? Ja. Also es gibt ja dann doch auch so Sachen, wo dann gesagt wird, ja, das ist jetzt aus zunächster Nähe irgendwie rangesprungen oder vom eigenen Körper abgeprallt an die Hand. Also dann sollen sie es durchziehen und wirklich jeglichen Handkontakt dann pfeifen, was ja auch aber wenig Sinn macht. Auf jeden Fall war das mal wieder so ein Beispiel, wo du ja auch einfach jemanden bestrafst, der jetzt keine falsche Handlung gemacht hat. Ja, für mich ist es ja immer ein Freistoß, ein Elfmeter kriegt jemand, der einfach den anderen einen Vorteil beraubt hat. Und das sind ja einfach Aktionen aus solchen Entfernungen in Bewegungen, wo du halt nichts falsch gemacht hast.
Aber
ja, und
deshalb, das trotzdem bestraft. Deshalb hat man ja auch dieses komische, ich halte mir die Hände hinterm Rücken seit Jahren. Also ja, was ich auch immer komplett
ganz schlimm,
absurde Bewegungen finde, wenn der Verteidiger schon weggeht. Und das hat ja auch noch Marvin Stefanek hat das ja auch nochmal gesagt, er weiß als Stürmer ganz genau, dass er im Strafraum jeden loslassen muss, er weiß es ganz genau. Und er im Feld ist so ein, oh ja, ich habe den vielleicht gefoult, dann ist es noch Freistoß, ja?
Ja.
Das ist ja Wahnsinn, also das ist ja wirklich Wahnsinn.
Ja, gut, jetzt mag es auch Leute geben, die natürlich auch jetzt hier den VAR fordern für die dritte Liga, wo natürlich dann solche Sachen wahrscheinlich aufgeklärt werden würden. Der Elfmeter in Cottbus wäre wahrscheinlich zurückgenommen worden, der Elfer wäre wahrscheinlich auch wieder zurückgenommen worden, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in dem Rahmen trifft es uns jetzt schon extrem, dass wir hier zweimal benachteiligt werden. Trotzdem alles geben und kämpfen. Mika Klausen macht sein erstes Saisontor nach der Einwechslung. Und du, Martin, hattest ja schon gesagt, mit Mika Klausen nach dem Spiel sprechen.
Mika Klausen, herzlichen Glückwunsch zu deinem Tor. Wie fühlt sich das an?
Ja, man konnte sich jetzt nicht wirklich freuen. Wollte, dass wir schnell wieder ins Spiel kommen, dass wir den Ball wieder haben, damit wir noch das zweite machen können. Ist uns leider nicht geglückt. Ist ein sehr bitterer Tag wieder, aber wir machen weiter.
Erste Halbzeit ist man klar die bessere Mannschaft. Guttau schießt an den Pfosten, dann kriegt man 2 Gegentore. Wie erklärst du dir das?
Ja, also ich fand auch, wir haben es gut gemacht, haben dann Pech mit dem Pfosten. Und dann, ja, wieder ein Eckentor. Gut, das ist ein Standard, muss man halt einfach sich konzentrieren beim Verteidigen. Darf uns nicht passieren.
Zuletzt warst du ja vor allen Dingen Ergänzungsspieler. Wie ist aktuell deine Rolle in der Mannschaft?
Ja, also ich mache das, was der Trainer mir sagt. Ich komme rein und probiere, das Beste zu geben.
Mika Klausen, vielen Dank.
Und da sagst du, Martin, ist dir schwer gefallen, das Interview zu führen?
Ja, ich meine, ganz ehrlich, man hat doch dann auch keinen Bock mehr. Also der Spieler hat keinen Bock, du stehst da in der Situation. Also wir haben auch noch auf ihn gewartet. Paul Steinbach von der Freien Presse hatte noch zwischendurch mit Edemar Jetschak gesprochen. Natürlich hätte jetzt auch noch Edemar Jetschak interviewen können, aber Edemar Jetschak kommentiert ja auch gefühlt einfach jede Niederlage bei uns, weil oft andere sich ja dann einfach auch nur verpissen. Und er ist ja dann auch so ein Spieler, der dann überhaupt mal was Klares auch sagt. Der hat zum Beispiel dem Paul halt in Mützisburg Scheiße gesagt. So, ne? Also ja, das ist dann einfach auch die Emotion. Und ich meine, ich bin insofern damit jetzt nicht zufrieden. Man kann da am Anfang sicherlich eine bessere Frage stellen, aber ich meine, wir können das ja hier auch mal Transparenz machen. Es ist ja auch einfach die Bitte vom Verein, sich irgendwie auf 2-3 Fragen und eine Minute 30 zu begrenzen, weil wir sind ja auch nicht die Einzigen und die Mannschaft muss ja dann auch irgendwie dann weg, der Trainer zur Pressekonferenz und so weiter. Also ja, deshalb, aber ganz ehrlich, ich glaube nach Niederlagen, es macht halt einfach oft wenig Sinn, aber auf der anderen Seite werden natürlich von Mixzone-Interviews die großen Erkenntnisse erwartet. Dann ist es vielleicht auch einfach zu viel Und ja. Ich finde jetzt aber auch, wenn wir jetzt nochmal reinhören, dadurch haben wir ja nochmal alle Kontroversen irgendwie abgefragt. Also zum Beispiel der Elfmeter, der Elfmeter hätte man jetzt noch abfragen können. Er hat nochmal das Tor von, das Nicht-Tor von Julian Guttau. Also die Funktion haben ja die Interviews dann schon noch, auch wenn wir es jetzt noch ein bisschen später danach besprechen.
Also ich glaube, wir sind ja sehr dankbar dem Fan und der Mannschaft gegenüber, dass wir überhaupt so als Fan-Podcast die Möglichkeit haben, solche Interviews führen zu dürfen, in die Mixzone zu dürfen, als Pressevertreter damit auf der Tribüne sitzen zu dürfen. Deswegen ist es ja grundsätzlich super. Und gerade in der aktuellen Phase, wie du es gesagt hast, fällt es uns allen schwer, dann auch wieder Interviews zu führen. Aber es ist ja trotzdem immer irgendwas Spannendes dabei, mal so einen O-Ton zu hören. Auch wenn es gerade in der aktuellen Phase allen schwer fällt, wirklich. Und ja, die aktuelle Phase in Zahlen ausgedrückt. Wir sind auf Platz 18, drittletzter Platz. In den 7 Spielen haben wir magere 4 Punkte geholt. Ein Sieg, ein Unentschieden. Und jetzt 3 Niederlagen in Folge, insgesamt 5 Niederlagen. Und ja, stehen bei 4 Punkten. Punkten, haben 5 Tore geschossen. Ich glaube, nur Hansa und Schweinfurt haben ähnlich wenig Tore geschossen. Ja, und jetzt müssen wir einfach wieder weiter nach vorn gucken und gucken dann, dass wir das nächste Heimspiel gewinnen gegen 1860. Gucken wir noch drauf. Aber Tobias, du hast schon angekündigt, du willst noch mal so ein bisschen in die Spielanalyse gehen. Was ist denn deine Analyse? Woran liegt es, dass wir aktuell keine Punkte holen?
Naja, eigentlich, wir sind ja in den Stats ja tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Also wir haben halt viele erfolgreiche Pässe, wir haben halt relativ selten so Pässe, wo wir halt wirklich viel Raumgewinn haben. Wir haben eine ziemlich gute Laufleistung, da sind wir Platz 3 oder Platz 4. Bei den Pässen sind wir auch irgendwie unter den ersten 5, auch unter den herausgespielten Torchancen sind wir auch, glaube ich, unter den ersten 2. Also daran liegt das ja am Ende des Tages halt eben nie, sondern ich glaube halt, das große Manko ist, dass wir einfach zu viele billige Gegentore auch bekommen. Und dass man natürlich auch sagen muss, dass da vielleicht auch der ein oder andere Spieler, der da jetzt so auch als Leistungsträger geholt wurde, vielleicht jetzt gar nicht so wirklich performt. Also gerade wenn ich mir den Malone angucke, den ich ja sehr, sehr schätze, der auch ein unglaublich cooler Kämpfer beim FCI und bei Rostock ja auch war, da muss man natürlich auch mal sagen. Also ich meine, guck mal, der hat das in Osnabrück eine 4-0, in Cottbus eine 4-0, gegen Köln und gegen...
Vom Platz geflogen auch noch, dämlich.
Ja, vom Platz geflogen, also wirklich vollkommen unnötig. Und das sind so viele kleine unglückliche Aktionen insofern, als dass er dann getunnelt wird, dass er überlaufen wird und so weiter und so fort. Und auch ein Zobel, der ist ja noch ein junger Mann, das habe ich ja vorhin schon gesagt, der ist ja auch erst 21 und so. Und das ist halt aber auch so, der hat halt eben auch ab und an nochmal so unglückliche Aktionen. Das heißt, der muss sich also auch noch an die Gangart natürlich auch gewöhnen. Also ich denke, das größte Problem an der Sache ist, dass wir einfach zu viele billige Gegentore bringen oder bekommen. Und aber wie Jens Hertel das auch nach dem letzten Spiel auch gesagt hat, wir killen sie vorne einfach nicht, weil wir einfach nominell keinen echten Neuner da vorne haben. Wir haben den Maximilian Schmidt heißt er ja, und der sicherlich auch einige unglückliche Aktionen da ja bisweilen ja auch hat. Wir haben den Erich Weinhauer, der in der dritten Liga überhaupt noch gar nicht performt.
Erich, pardon.
Das war ein Spaß. Ich nenne ihn nur noch Erich jetzt.
Erich. Genau, oder halt auch einen Julian Günther Schmid, der ja auch ja in dem Sinn kein klassischer Mittelstürmer ist, sondern das ist halt einfach ein Zehner. So, und der natürlich auch gegen Osnabrück freistehend einfach das Tor nicht trifft. Also ja. So, und das sind dann so.
Was denkst du, wie viele Tore hätte man eigentlich pro Spiel machen müssen?
Mindestens 2.
Ja, das ist auch das, was man so an XG-Werten findet, ne? Also ich sehe gerade einen XG-Wert von 1,9 für und 1,58 dagegen. Also man hätte eigentlich jedes Spiel gewinnen können.
Na, genau.
Im Schnitt.
So, und das ist halt das Ding. Was mich halt sehr gewundert hat, dass man jetzt auch Kritik an Martin Mennel ja irgendwie jetzt auch verstärkt hört, dass dann einige so sagen, der hat ja seinen Zenit jetzt schon überschritten. Was ich jetzt nicht finde, also er hat jetzt keine groben Fehler jetzt gebaut. Na, dann fehlt uns hier natürlich auch so ein gewisser linker Innenverteidiger. Das macht ja Anthony Barilla hier relativ gut. Also ich meine, das ist ja so ein klassischer polyvalenter Spieler. Ist aber eigentlich auch nicht so seine klassische Position. Der Fallmann macht das ganz gut. Guter macht es auch zunehmend besser. Stefaniak, der macht das auch gut, aber der hat einfach jetzt so einige unglückliche Aktionen dabei gehabt. Hat gegen Rostock den Elfmeter verschossen, jetzt den Elfmeter verursacht, wo er nicht berechtigt war. Und halt Ehlers, der muss halt auch noch so richtig erst in der dritten Liga ankommen. Also
ich glaube, es sind die Kleinigkeiten, glaube ich. Ne? Also es ist, glaube ich, auch die, wie du es ja gesagt hast, die Zahlen sprechen für Aue. Ne? Und normalerweise müsstest du jedes Spiel gewinnen. Wenn du halt, und das muss man sich dann schon an die eigene Nase fassen, halt nicht jedes Spiel so ein, zwei Böcke drin halt hast. Ne? Also gegen Cottbus musst du nicht nach 2 Minuten so hinten liegen. Gegen Viktoria Köln machst du hinten, köpfst du den Gegenspieler an und dadurch trudelt der Ball ins Tor. Osnabrück, Standardsituation, triffst du halt, da oder trifft der Gegenspieler dann zum 1-0, wo du dann hinterher rennst. Schiri-Situation. Das sind halt Sachen irgendwie, wenn du die abstellst, dann bin ich mir sicher, geht's relativ schnell, dass du dann halt auch in die Erfolgsspur kommst, wenn du halt auch mal vorn triffst. Und da fehlt uns natürlich, haben sie oft gesagt, so ein Marcel Bär vorn drin. Aber ich glaube, wir machen ja vieles richtig. Ich glaube, aktuell ist Geduld das, was wir brauchen, um mal wieder in die Volksspur zu
kommen. Was sagen wir denn dann zu der aktuellen Statement des Vorstands? Also, dass man jetzt das Vertrauen ausgesprochen hat.
Genau, das kam ja heute Montag, wir nehmen Montagabend auf, heute Nachmittag kam ja die Information, bleibt alles beim Alten, die Vereinsgremien haben immer noch das Vertrauen in Mannschaft und in die Geschäftsführung und in den Trainerstab. Ja, gute Frage an euch zurückgestellt, Tobias.
Es gab immer eine deutsche Politikerin, die hatte gesagt, ich spreche Minister XY mein Volk
zu Gutenberg.
Zu Gutenberg, genau. Und ein paar Wochen später war der dann ja auch weg. Und ich glaube, das hat sie noch mit jemand anders gemacht.
Röttgen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber genau, also genau. Also in der Politik würde man sagen, wenn man das Vertrauen schon aussprechen muss, dann ist das Vertrauen schon weg. Ja, so ist die Faktigkeit, wie sagt man das? Aber ja, also auf der anderen Seite, ich weiß halt auch nicht, ob das jetzt die Kommunikation ist, die dann vielleicht ein bisschen unglücklich ist oder ob das halt auch wirklich so gemeint ist. Ich glaube, Matze Heidrich hat auch gesagt, ja, Jens kennt ja auch das Geschäft oder die Mechanismen oder das sind ja dann immer so die Flosken, die dann bedient werden. Ja, aber auf der anderen Seite, natürlich spricht für Härte, dass es ja gute Statistiken gibt, dass der Spielansatz ja auch funktionieren kann. Und im Endeffekt, er macht ja nicht die Fehler individuell. Er stellt ja nicht die Mannschaft falsch auf. Also die Böcke, da kann ja Jens Härte da nichts für. Aber die Diskussion wurde auch heute wieder im Magenta Sport Podcast 4:3 aufgemacht, wo dann Thomas Wagner wieder gesagt hat, ja, seit Aue in der einen Riede verloren hat gegen Hannover 96 2, erstes Spiel von Jens Härte, ist ja sowieso der Wurm in der Amtszeit drin. Aber das tut mir leid, das ist halt auch so eine Geschichte, die im Nachhinein und aus dem Nachhinein hinaus dann auch immer gut erzählt wird, ne? Aber keiner sagt was, wenn wir zum Beispiel bei Bielefeld einen Punkt holen oder da gewinnen, was wir da hätten tun müssen. Fußball ist halt ein Ergebnissport und man kann immer nachher aus den Ergebnissen eine andere Geschichte erzählen.
Ja, also grundlegend ist es ja so, erstens, das habe ich halt auch zu einem meiner neuen Kollegen gesagt, der ja mal Scout und Profifußball war. Von der Mannschaft her müsstest du eigentlich mindestens im gesicherten Tabellenmittelfeld spielen. So. Man hört jetzt aber aus der Presselandschaft, und das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, ob das stimmt oder nicht, dass es innerhalb des Trainerteams ja auch Kommunikationsschwierigkeiten geben soll. Also dass Hertel und Emmerich sich nicht ganz grün sein sollen. Und dass es wohl auch so ein bisschen kritisiert wird, dass dass Hertel auch externen Co-Trainer mitbringen konnte. Das ist ja, wo man halt auch sagt, okay, würde jetzt das vielleicht noch irgendwie was ändern. Also das sind halt so viele Kleinigkeiten und auch dass dieser eine Torwarttrainer, der griechische Torwarttrainer ja auch kurz vor der Saison einfach auch gegangen ist und so. Also so ein bisschen
Aber ich glaube, das ist jetzt auch für mich eher der Versuch der Presse, nach Feuern zu suchen, woran es liegen könnte, weil halt spielerisch die Mannschaft keine Argumente bringt, wo man sagt, das ist ganz klar, deswegen läuft es schief. Ja? Die Mannschaft performt und das einzige Manko ist es, Tore zu schießen. Das sucht man in meiner Welt halt dann wirklich nur nach so Störfeuern, um es irgendwie erklärbar zu machen. Auch ein Co-Trainer, den Jens Hertel mitbringen hätte können, hätte keine Tore geschossen. Ja? Und das ist, glaube ich, müßig, darüber zu quatschen. Ich glaube, ein Thema lasse ich tatsächlich so ein bisschen den Verantwortlichen an. Das ist so diese linke Verteidigerposition, die gerade in der Verteidigung, glaube ich, eine wichtige Position ist, allein einfach, weil wir im letzten Jahr einfach so viel Gegentore gekriegt haben. Und ein Fokus in der Transferphase ja war, wir sichern uns defensiv ab und wir kommen aus einer gestaffelten, auf einer sicheren Abwehrreihe. Und wir schaffen es halt in Anführungsstrichen nur Moritz Seifert aus Ingolstadt zu verpflichten, der sich jetzt auch noch das Schlüsselbein gebrochen hat. Gute Besserung an der Stelle. Und wir haben halt wirklich keinen Linksverteidiger. Du hast gesagt, Antonio Barilla muss jetzt auf der Position spielen, die jetzt auf gar keinen Fall seine Wunschposition ist. Jetzt soll ja mit Jamilu Collins von Cardiff City nochmal jemand kommen. Ich glaube, da gibt es auch im Hintergrund so ein paar.
Ist aktuell vereinslos, ne?
Genau, ist aktuell vereinslos, hat bis Sommer dann bei Cardiff City, weiß nicht, zweite Liga, dritte Liga in England gespielt. Kennt der ein oder andere vielleicht noch aus den Zeiten beim SC Paderborn, wo er auch Bundesliga gespielt hat mit Paderborn, dann auch zweite Liga viele Spiele gemacht hat. Klingt erstmal auf dem Papier, ohne dass ich jetzt seine Daten in den letzten Jahren kenne, erstmal ganz gut, dass man den erfahrenen, guten Linksverteidiger sich jetzt hier holt, um einfach nochmal wieder da diese Abwehrposition besser zu besetzen. Ja,
ich finde aber zum Beispiel bei der Abwehr könnte man auch fragen, Niko Vukancic zum Beispiel hat seinen Vertrag schon aufgelöst wieder, der ist schon wieder ja. Weg aus wo war er nochmal, Slowenien, Slowakei oder was? Kroatien? Oder? Ja. Nee, ja. Ist ja auch egal. Oder Steffen Kansa ist in die Regionalliga gegangen, hätte man ja auch fragen können, warum man nicht einen von denen verlängert hat zum Beispiel, die ja auch immer da waren, wenn es irgendwie mal gebrannt hat. Also und aber klar, ich weiß natürlich auch nicht, was das dann für Gehaltsvorstellungen oder so gibt bei so Spielern, aber ja, es ist halt müßig.
Ja, auf jeden Fall. Wünschen wir den Verantwortlichen dann einfach weiterhin viel Glück und der Mannschaft, dass sie mal Tore schießt. Ich glaube, es ist die richtige Entscheidung der Gremien, auf jeden Fall auch wirklich ernst gemeint, das Vertrauen weiterhin ins Trainerteam zu haben. Ich gucke da gerade auch aufs Finanzielle, dass wir uns als Verein wirklich uns sehr schwer tun, wenn wir jetzt wirklich einen Verein vor die Tür, einen Trainer vor die Tür setzen und den weiter bezahlen müssen und uns einfach jetzt schon wieder auf die Suche nach einem neuen Trainer machen müssen. Ich weiß gar nicht, Pavel, bezahlen wir Pavel noch oder hat der einen Vertrag nur noch das letzte Saison gehabt?
Nein, der Vertrag ist doch ausgelaufen.
Ah ja, stimmt, du hast recht, ja, der ist ausgelaufen. Das war ja damals der Knackpunkt, dass sie ihm gesagt hatten, du wirst nicht verlängert.
Ja. Also gut, der ist jetzt von der Paywall weg, aber ich glaube, wir müssen jeden Euro zweimal umdrehen, bevor wir ihn ausgeben. Auch aus der Sicht einfach ist es eine gute Entscheidung zu sagen, wir vertrauen euch und ihr haut jetzt am Wochenende 18:60 weg und dann geht's wieder nach oben. Und dann schauen wir mal, wie weit es uns in dieser Saison noch nach oben treibt. Schauen wir schon mal auf die nächsten Spiele, oder? Würde ich sagen. Es geht jetzt wieder in der englische Woche. Selten, dass so englische Wochen so schnell aufeinander folgen, finde ich. Es geht am Samstag im Heimspiel gegen die dann auch angeschlagenen Löwen aus München. Dann geht's nach Aachen auswärts. Sehr unglücklich, Dienstagabend nach Aachen fahren zu müssen. Und am Sonntag Heimspiel dann gegen Rot-Weiß Essen. Was denkt ihr? Drei Spiele. 18:60 Aachen Essen. Also zwei Heimspiele. Davon, wie viele Punkte holen wir?
Ich denke, 60 ist auf jeden Fall gerade angeschlagen und ja, für die ist es genauso schwer. Aachen haben wir letztes Jahr gewonnen, sagt natürlich auch nichts aus. Essen natürlich gerade keine große Chance, auch wenn wir die letztes Jahr geschlagen haben. Die haben 3-0 gegen Hansa gewonnen, davor ein paar gute Spiele gehabt. Ich denke mal, es müssen 4 Punkte sein, sonst wird es, glaube ich, sehr, sehr knapp. Aber es kann natürlich dann auch einen Break geben, wenn es jetzt gegen 60 richtig schief läuft. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man in der Konstellation so weitermacht. Ich tippe auf 4 Punkte.
Also, der TSV 1860 München, die haben uns immer gelegen, gerade zu Hause. Also ich kann mich da kaum eine Niederlage erinnern. Wir sind beide angeschlagen und ich denke, jetzt wird's Aue richtig wissen wollen. Da könnte den Sieg auch ohne Malone machbar sein. Genau, Aachen. Aachen ist ja auch so eine Stadt, in der ich ja auch noch nie war. Für mich liegt ja gefühlt schon in Frankreich.
In Holland, nicht in Frankreich.
Irgendwo im Westen von uns halt. Also an einem der westlichen Grenzen. Und Belgien, ja genau. Also irgendwo so in dieser Ecke. Oh Gott, ich war in der 5. bis 7. in Geografie immer so schlecht, das fällt mir jetzt immer wieder auf die Füße. Nein, und also Aachen kann ich jetzt gar nicht einschätzen. Ich weiß, die spielen jetzt im neuen Tivoli, aber auswärts geht bei Aue einfach nichts. Und Essen, da würde ich auch mal sagen, könnten wir mit Glück vielleicht recht den Punkt holen.
Dann wären wir bei 4 Punkten.
Na?
Dann, genau, seid ihr gleich. Ja, also es ist, glaube ich, schwer zu prognostizieren. Ich halte mich da mal so ein bisschen zurück. Was stimmt, was ich bestätigen kann mit Zahlen? Wir sahen gegen die Gegner im letzten Jahr eigentlich sehr gut aus. Gegen 1860 haben wir kein Spiel verloren. Zu Hause haben wir gewonnen, 3-1, und auswärts haben wir unentschieden gespielt. Gegen Aachen haben wir auswärts gewonnen sogar und zu Hause unentschieden gespielt. Und gegen Essen haben wir auch zu Hause gewonnen. 2-1 auswärts zwar verloren, aber auch zu Hause gewonnen. Das sind eigentlich gute Daten. Essen in der Konstellation von den drei Mannschaften aktuell die stärkste Mannschaft, sind aktuell auf Platz 4, haben nur ein Spiel verloren. Und das überraschenderweise gegen Aachen, also auch gegen einen Gegner, gegen den wir jetzt im übernächsten Spiel spielen. Und wenn man sich die Gegner nochmal anguckt, fällt auf, einige bekannte Gesichter treffen wir wieder, nämlich gerade bei 1860 treffen wir auf Tim Dannhof und Kilian Jakob, spielt jetzt halt diese Saison. Auch bei 60 wurde bisher aber nur dreimal in der Schlussphase eingewechselt, also hat da auch alles andere als ein Stammplatz sicher, der Stammplatz eher auf der Bank. Schade. Und wir brauchen jetzt einen linken Außenverteidiger, ne? So läuft's manchmal. Gut, wie sieht's aus bei euch? Seid ihr bei den Spielen dabei? Wer schafft's wohin?
Müssen wir bei Aachen halt gucken, aber sonst denk schon, ja.
Ja, ich weiß es doch nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, Essen, warte mal, das ist der 7. Oktober. Ich weiß es noch nicht, weil ich doch nicht meine nächsten Kalenderdaten habe. Aber ich habe mir schon vorgenommen, entweder zu München oder zu Essen zu gehen.
Mhm. Ja, auch da wieder der Aufruf, ne? Und unterstützt insgesamt die Mannschaft. Martin, du hast schon gesagt, es gibt eine Fanaktion, dass man sich einsingen will gegen 1860. Ich glaube, die Bude brennt jetzt am Samstag die Fans geben alles, um die Mannschaft zu unterstützen. Jetzt muss sie nur dann einfach mal liefern. Gut, dann sind wir am Ende. Wünschen wir uns viel Glück für die englische Woche. Danach ist erstmal Länderspielpause, wobei dann ist ja auch das Sachsenpokalspiel gegen, was hatte ich gesagt, Pabo, gegen Pabo in der Nähe von Leipzig. Davor hört ihr uns nochmal mit der nächsten Folge in 2 Wochen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut.
Ciao.
Bald.